Ich danke dir, dass du uns die Musik geschenkt hast, auch diese Lieder. Danke, dass es wie so ein Teppich ist, Herr, auf dem wir vor deinen Thron kommen können, dich anzuschauen und auf dich zu hören. So danke ich dir, dass wir gerade mit dem letzten Lied unsere Herzen auf dich ausrichten können, auf deine Ehre, deine Größe. Danke, dass du in deiner Größe auch zu uns redest. Und ich bitte, dass du dieses Wunder tust, das aus Menschenwort dein Wort wird, das uns erreicht und uns zum Leben dient. Amen. Ja, dieses Jahr vergeht irgendwie so schnell. Juni ist ja der Monat, den wir mit Pfingsten begonnen haben. Und ich hatte mir gedacht, so im Juni eine Reihe über den Heiligen Geist zu machen, aber dann sind so verschiedene Sachen dazwischen gekommen, sodass ich heute erst Fortsetzung machen kann. Am Pfingstsonntag hatte ich ausnahmsweise mal nicht den Text vom Pfingstwunder genommen, sondern aus dem Johannesevangelium gepredigt über den Heiligen Geist, den Jesus uns als Tröster verheißen hat. Und da sagt Jesus, der Geist, der mit uns bis in Ewigkeit bleibt, der bei uns bleibt und der in uns lebt. Und Jesus lehrt im Johannesevangelium über den Geist als einen Tröster, der alle Vorstellungen über Trostspenden übersteigt, die wir so haben. Jesus spricht ja von der Quelle in uns, die der Heilige Geist ist, der in uns sprudelt zum ewigen Leben hin. Und ich hatte gesagt, dass Jesus uns seinen Geist gibt, damit er in uns etwas schafft, dass wir Selbstfürsorge für unser geistliches Leben wahrnehmen können. Und dass Jesus uns durch seinen Geist alles zur Verfügung stellt, was wir für ein kraftvolles geistliches Leben wirklich brauchen. Vom Geist kommt alles, was uns erneuert und belebt. Im Johannesevangelium lehrt Jesus am ausführlichsten über den Heiligen Geist. Im Kapitel 16 sagt er dann seinen Jüngern, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der euch, die Jünger, in alle Wahrheit führen will. Und in der Apostelgeschichte ist ein sehr eindrückliches Beispiel, wie das konkret im Gemeindealltag damals ausgesehen hat. Und das steht in Apostelgeschichte 5. Dort führt der Heilige Geist in die Wahrheit hinein, ja, die schon sehr beeindruckend ist. Es ist die Erzählung von Hananias und Sapphira. Ich lese mal mit den Eingangszeilen, die davon handeln, dass in der Gemeinde so anfängt, dass die Gemeinde anfängt, Gütergemeinschaft zu betreiben, und einer, der das sozusagen anfängt, ist der Barnabas oder auch Josef. Ich lese mal nach Apostelgeschichte 4 ab Vers 36. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das heißt, der andere ermutigt. Barnabas verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira, das heißt die Schöne, verkauften ein Stück Land, und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum, und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast dich Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, eine tiefe Ehrfurcht auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste von nichts, von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Saphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück, sie werden auch dich hinaustragen. Und im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb. Als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus' Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Ja, liebe Gemeinde, ich möchte an keinem Gottesdienst mitwirken, wo am Ende 2 Leute tot hinausgetragen werden. Ich glaube, selbst der Siegfried, der im Ältestenkreis oft ein klares Wort spricht, möchte das nicht erleben, oder? Nein. Gerne macht man um diese Geschichte einen Bogen als Prediger. Aber es ist eigentlich ein Text, der zum Kernbestand bei Lukas gehört, um zu zeigen, was er über Gemeinde lehrt. Am Ergebnis dieser Gemeindeversammlung, dass 2 Menschen tot sind, zeigt sich, dass es hier nicht um Nebensächlichkeiten geht, sondern es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Es zeigt sich, dass Gemeinde Gott heilig ist. Es ist seine Gemeinde. Es ist der Ort, wo Gott regieren will durch seinen Geist. Wer lange genug in Gemeinden unterwegs gewesen ist, weiß, dass Gemeindeversammlungen schon mal wie bitte? Was hören wir aus dem Bergischen Land? Ja, da kann es schon mal irgendwie hoch hergehen. Aber hier sehen wir, dass es nicht einfach so geht um Konflikte zwischen Menschen. Das ist ja meistens der Fall, wenn es Streit in Gemeindeversammlungen geht, geht es ja oft irgendwas zwischen Menschen. Ja? Aber hier spüren wir doch, dass hier eine sehr dichte geistige Atmosphäre herrscht. Es geht nicht einfach nur um Konflikte zwischen Menschen. Hier geht es um mehr. Wenn man sich als Ausleger um diesen Text bemüht, dann guckt man auch mal in die Kommentare rein, was schreiben eigentlich andere dazu. Bei einem habe ich gelesen, der sagte, er hofft inständig, dass diese Geschichte eine Legende ist. Das meint also so viel, dass es eine Erfindung ist. Oder einer schreibt völlig empört, der Petrus ist ein Mörder. Das ist doch grausam. Und wieder einer meint, also alle für die, die sich taufen lassen wollen, das Ganze sei eine Lehrlegende für Taufbewerber. Die Erzählung sollte den Anfängern im Glauben heilige Furcht davor einflößen, die Gemeinde bloß nicht zu belügen. Da steht in Klammern, passiert ist das Ding natürlich nicht, aber man wollte immer so ein bisschen Angst und Schrecken einjagen. Diesen Auslegungen liegt die Überzeugung zugrunde, sowas darf eigentlich nicht sein, das gehört nicht ins Neue Testament hinein. Und deswegen muss man das irgendwie weg erklären. Dafür lernen wir ja Theologie, damit man das macht. Worum geht es aber eigentlich in diesem Text? Der erschreckende Tod von Hananias und Saphira überdeckt das Thema dieses Textes. Ich glaube, Lukas möchte gerne zeigen, wie der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt. Und 2 Wirkungen habe ich mir heute herausgegriffen. Es werden sicher noch andere sein, aber 2 möchte ich herausgreifen. Die eine Wirkung ist, das sagt Petrus sehr deutlich, du hast den Heiligen Geist belogen. Und das macht der Heilige Geist aber nicht mit. Er liebt die Wahrheit. Und so offenbart der Heilige Geist hier die Wahrheit über das Treiben von zwei Menschen in der Gemeinde, von Hananias und Sapphira. Das ist die Wirkung des Geistes in der Gemeinde. Hananias und Sapphira hatten diesen Geist der Wahrheit verloren. Wie war es dazu gekommen? Der Text deutet es nur an, aber ich bin überzeugt, dass Hananias und Sapphira nichts anderes wollten, als das, was eigentlich jeder von uns will und was auch jeder von uns legitimerweise braucht. Und das ist Anerkennung. Jeder Mensch möchte anerkannt werden, jeder Mensch möchte beachtet werden, möchte dazugehören und möchte letztlich geliebt werden. Und ich glaube, wir tun eine ganze Menge, damit das auch passiert, auch in der Gemeinde. Und Hananias und Sapphira hatten gesehen, dass der Barnabas was richtig klasse was gemacht hat, was im Gespräch blieb. Der verkauft sein Land, bringt, da stelle ich mir so vor, so einen Beutel Gold dahin und legt das den Aposteln zu Füßen und die Gemeinde, da geht ein Raunen durch. Vielleicht schüttelt der Petrus daran und sagt, Mann, ist das viel. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber die wurden sehr offen, gingen die da mit dem Geld um. Ist auch interessant. Alles vor den Füßen der Apostel. Und ich glaube, der Barnabas hat sehr viel Respekt dafür bekommen. Und das sehen die beiden, sagen, ey, das wollen wir auch. Und sie sehen, wie das geht, Geld. Aber es fehlt ihnen etwas, sie haben nicht diese Freiheit, die der Barnabas hat. Warum war das so? Ich glaube, dass ihnen die Meinung der anderen Mitglieder der Gemeinde so wichtig war, dass sie darüber vergaßen, dass es auch etwas mit Gott zu tun hat. Dass es ja in erster Linie darum geht, mit dem, was man tut, bei Gott Anerkennung zu bekommen und nicht bei den Menschen. Und so bei dieser Suche, bei dieser intensiven Suche nach Anerkennung, hatten sie das Bewusstsein dafür verloren, dass sie in der Gegenwart Gottes leben. Sie waren mehr mit sich beschäftigt und was das ihnen bringt, als das, wie Gott das sieht, was in ihnen vorgeht. Und ich glaube, das ist schleichend gegangen. Die beiden haben ja nicht eine schwarze Messe besucht oder sonst etwas, sondern irgendwie war das ein Prozess, ihre Gedanken kreisen um sich selbst und nicht so sehr um Gott. Und irgendwie ist klar, dass sie ihren Besitz, ihr Geld nicht verwalten unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Und das kann schwierig werden. Der Besitz diente nicht Gott, sondern ihnen und dem, was er für sie bringen sollte. Und sie lebten so, als ob Gott nicht auch ihr Geld sehen würde. Aber wir merken hier in dieser Geschichte, dass man vor Gott doch letztlich selbst sein Geld, seinen Besitz nicht verbergen kann. Und sie verlassen den Weg der Wahrheit und verlieren dabei auch den Geist der Wahrheit in ihren Herzen. Sie wollen den Eindruck erwecken, großzügig zu sein und sind es aber nicht. Sie können ihr Geld letztlich doch nicht loslassen und so hält das Geld dann sie fest. Und so kommt die Lüge in ihr Leben. Und wenn man die Lüge ins Leben hineinlässt, kommt der Vater der Lüge gleich mit. Ganz leise, ganz schleichend. Und Petrus sieht das und sagt, warum hast du dein Herz für den Satan geöffnet und dich verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Dann könnte man erschaudern und sagen, okay, Ananias und Sapphira, die beiden, waren wirkliche Lumpen. Aber wie sieht es bei mir selber aus? Ich kenne das, wie schnell das bei mir geht, dass in mir ein Schatten sich breit macht in meinem Herzen. Also wenn jemand mich kränkt, also mach das bitte nicht, oder mir Anerkennung verweigert, von der ich meine, die steht mir zu. Ja, und das mich wirklich trifft. Und wenn ich dann mal versuche zu kontrollieren, was geht in meinem Kopf und in meinem Herzen an Gedanken über diesen Menschen ab, vielleicht einen, den ich eigentlich mag, an Wut, an Rache. Wut ist vielleicht noch wichtig, eine Aggression, Claudia, so ein bisschen psychisch gesund. Aber irgendwann nimmt das so eine Dynamik an, wo es richtig in Wut wird und auch in Rache. Und vielleicht kennt der eine oder andere das. Und wie dann abfällige Gedanken kommen, was man Menschen so alles dann auch an den Hals wünscht. Und ich glaube, dass man, wenn man auf diesem Weg weitergeht, das Herz wirklich unmerklich öffnet und dann kommt der Satan da rein. Auch bei gestandenen Christen, bei Pastoren und wie auch immer. Gott schenkt sehr, sehr oft Gnade, dass er das stoppt bei mir und ich merke dann, wenn ich es dann schaffe zu beten und dem Herrn Jesus erkläre, warum dieser Mensch so ist, dann geht es. Dann fängt an, wieder Licht zu kommen und dann kriege ich so einen Ausfahrt daraus. Dann holt er mich zurück. Aber bei Hananias und Sapphira scheint das nicht so gewesen zu sein. Nur ist es ja immer so, oh, wenn man hört Satan, kann man darüber predigen heute noch. Lukas, wenn ihr die Apostelgeschichte mal durchschaut, ist ganz zurückhaltend über dem Satan irgendwas zu sagen. Also wenn es Schwierigkeiten gibt, holt er niemals den Satan hinterm Busch hervor. Es gibt wirklich nur zwei Stellen, wo er vom Satan spricht. Eine ist hier und eine ganz am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus etwas erklärt, was er so macht. Aber sonst, wenn Schwierigkeiten auftreten, sagt er nicht, ja, das war der Satan, sagt er nicht. Aber hier spricht er plötzlich vom Satan. Und wir spüren diesen Ernst der Angelegenheit, die das für Lukas hier bedeutet, dass er diese Geschichte nicht unter den Tisch fallen lässt. Er berichtet es ja. Ne? Viele Ausleger sagen, gehört gar nicht hier rein. Aber Lukas sagt, nein, die muss hier hin, die Geschichte. Jesus sagt mal in Johannes 8, Vers 44 über den Satan. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit. Weil es ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es in seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Und so schreibt Lukas das auch so, dass er nicht nur sagt, die wurden verführt, nein, sondern er sagt auch, die entscheiden sich für die Lüge und öffnen ihr Herz dem Satan. Und das Ganze gepaart mit der Suche nach Anerkennung mittels Geld, und das ist eine tödliche Mischung für die beiden. Aber der Heilige Geist, ein Geist der Wahrheit, ist wacht über die Gemeinde Jesu. Petrus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Und wir merken, dass Lukas hier etwas beschreibt, was wir dann auch sehr oft noch im Neuen Testament finden, was er über Gemeinde schreibt, nämlich, dass Gott der Vater und Jesus Christus und der Heilige Geist sich mit der Gemeinde identifizieren. Wir haben das gehört bei der Saul-Geschichte. Saul, Saul, was verfolgst du mich, als er die Gemeinde verfolgt? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist identifizieren sich mit seiner Gemeinde, mit den Menschen, die wir sind. Wer die Gemeinde belügt, belügt Gott. Wer die Apostel der Gemeinde belügt, belügt den Heiligen Geist. Und so könnte man es vorsetzen. Es ist interessant, dass Lukas an dieser Stelle auch das erste Mal überhaupt diesen Namen Ekklesia, Gemeinde für Gemeinde, verwendet. Man muss bei Lukas immer auf diese sprachlichen Signale achten. Vorher sagt er immer, die Brüder versammelten sich, die Gläubigen versammelten sich und so weiter. Und hier sagt er das erste Mal, das ist Gemeinde. Am Ende von Vers 11 sagt er, die tiefe Ehrfurcht von Gott ergriff die ganze Gemeinde, die Ekklesia. Hananias und Sapphira hatten das nicht verstanden. Sie haben gesagt, das sind doch nur Menschen. Und nahmen sich heraus, sie zu belügen. Es ist so ein Stück Hochmut auch. Und sie missbrauchen die Gemeinde für ihre Zwecke. Die Menschen dort missbrauchen sie, damit sie Anerkennung bekommen, um ihren persönlichen Selbstwert aufzupolieren. Aber wir haben als Christen doch unseren Wert eben daraus, dass wir Kinder Gottes sind durch unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und nichts kann uns mehr Wert geben als das, was wir dort geschenkt bekommen haben. Aber Hananias und Sapphira versuchen eben, Anerkennung von den Menschen zu bekommen, ihren Selbstwert aufzupolieren. Da ist etwas zerstört in der Beziehung zu Jesus Christus. Die zweite Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass er Freiheit schenkt. Dieser Aspekt droht ja bei dem dramatischen Tod von Hananias und Sapphira etwas unterzugehen. Wo der Geist des Herrn ist, sagt Jesus, da ist Freiheit. Und Petrus betont das mehrfach im Gespräch, die völlige Freiheit, die Hananias und Sapphira gehabt hätten, im Umgang mit ihrem Geld. Niemand, sagt er, von der Gemeinde hat dich gezwungen, das Ding zu verkaufen. Und als du es verkauft hast, hat dich niemand gezwungen, das Geld hier vor meine Füße zu legen. Du hast Freiheit, du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Klar, es entsteht natürlich in so einer Gemeinschaft, wenn so eine Gemütergemeinschaft ansteht, eventuell so ein Gruppensog. Man weiß das aus der Gemeinschaft in Qumran, die lebte parallel zur Zeit der Urgemeinde. Dort gab es auch Gütergemeinschaft am Toten Meer, wo man die Rollen gefunden hat und so weiter. Und da war es aber Pflicht, wenn man in diese Gemeinschaft eintrat, dann musste man sagen, wie viel man so auf der hohen Kante hatte. Und wenn man falsche Angaben machte, das kam wohl öfter vor, dann wurde man nachträglich, wenn es rauskam, eben bestraft. Aber das war in der Urgemeinde in Jerusalem nicht der Fall. Auch dort war die Gemütergemeinschaft völlig freiwillig. Wo der Geist des Herrn ist, da ist auch in finanziellen Dingen Freiheit. Die beiden waren aber nicht frei. Sie standen unter dem Zwang, wir müssen das jetzt machen, um etwas dafür zu bekommen. Die Frage, warum mussten Hananias und Sapphira sterben, beschäftigt ja die Ausleger sehr. Ich weiß nicht, ob es euch beschäftigt, aber mich auch immer wieder. Es irritiert ja, dass Menschen tatsächlich in der Gemeinde, in der Gemeindeversammlung sterben. Lukas formuliert ja sehr fein, er sagt weder, dass Gott sie straft, und auch Petrus sagt das nicht. Er weiß zwar, dass Sapphira stirbt, aber er sagt nicht, das ist zur Strafe. Nur ist natürlich klar, die Erzählung ist so dramatisch formuliert, dass man sich ja fast des Eindrucks nicht erwehren kann, dass es zumindest einen Zusammenhang gibt zwischen der Lüge und ihrem Tod. Aber der Lukas und Petrus sagen, Gott tötet sie. Also wir wissen wirklich, was die Todesursache ist. Allerdings habe ich eine Idee bekommen, was das wieder sein kann. Der Lukas hat interessant, immer wenn er besondere Wörter benutzt, dann ist das nahe. Man kann griechisch mit vielen Wörtern sagen, dass jemand stirbt. Aber Lukas erfindet hier ein Wort, das heißt Ekpsycho. Das heißt so viel, dass jemand kalt wird und seine Psyche aushaucht. Wenn Jesus sagt, dass der Teufel ein Mörder von Anfang an ist, dann glaube ich fast, dass der Teufel die beiden nicht mehr braucht als Werkzeug und sie vielleicht deswegen sterben. Aber das ist nur eine These. Wie gesagt, Lukas erfindet dieses Wort Ekpsycho, kommt sonst in der griechischen Literatur nirgendwo vor, nur an dieser Stelle in der ganzen griechischen Literatur. Aber letztlich, wir wissen nicht, warum sie sterben. Aber der Tod der beiden zeigt, wie viel mit der Lüge und dem Betrug von Hananias und Sapphira ja, auf dem Spiel steht, ist ein falscher Ausdruck, worum viel es doch geht. Wenn man die Berichte bis dahin, bis Kapitel 5 schaut, die Lukas verfasst über die Gemeinde, dann ist das ein Herz und eine Seele. Paradiesische Zustände. Das heißt, es gibt Anfeindungen an der Gemeinde, aber die kommen immer von außen. Die Gemeinde überwindet das und das heißt am Ende immer, und sie waren ein Herz und eine Seele. Sie beteten einmütig, sie feierten das Abendmahl einmütig und so weiter und so fort. Es wird auch nirgendwo in der Apostelgeschichte kritisch gesehen. Lukas freut sich darüber über die Einmut, aber dann kommt diese Geschichte das erste Mal, wo es Stress gibt von innen. Es gibt Mitglieder, die lassen sich von Satan missbrauchen. Es droht das erste Mal wirklich Gefahr von innen. Hananias und Sapphira bringen Methoden mit, die dem Teufel gehören. Es ist Lüge, es ist Misstrauen, es ist Verachtung der Gemeinde und eine tiefe Lieblosigkeit. Man hat den Eindruck, dass diese innere Anfechtung deutlich gefährlicher ist für die Gemeinde als das, was von außen kommt. Aber der Geist Gottes erweist sich als stärker. Er setzt die Wahrheit und die Freiheit durch. Und der Tod von Hananias und Sapphira bleibt nicht ohne Folgen. Die Gemeinde lernt Ehrfurcht vor Gott. Auch das ist kein Thema, was vorher da ist. Jetzt auf einmal, als es um dieses Kapitel geht, auf einmal lehrt Lukas auf diese Weise über Ehrfurcht der Gemeinde. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, heißt es am Ende der Geschichte. Was können wir als Gemeinde aus so einem Text lernen, mitnehmen, auch als Einzelner? Das Erste ist, was wir sicher alle wissen, aber was nicht immer Wirklichkeit ist, dass wir vor den Augen Gottes leben und nichts ihm verborgen ist. Nichts, was wir tun oder unterlassen, ist Gott verborgen. Das ist ein Grund zum Danken, so macht es der Psalmist in 139. Gott, du siehst mich, egal wo ich hingehe, ob ich die Finsternis in mich bedecken soll, du siehst mich, du kennst meine Gedanken, alles, was ich sagen will, kennst du. Das ist ein Grund zum Danken. Aber es ist eben auch ein Grund zu sagen, Herr, du siehst es ohnehin und dann möchte ich eigentlich auch in die dunklen Bereiche meines Lebens dein Licht hineinlassen. Und dazu möchte ich sehr ermutigen. Wenn du spürst, dass sich Schatten in dein Leben gelegt hat, dass du Dinge verbergen möchtest vor anderen, dann such dir einen Menschen deines Vertrauens und lass das Licht Jesu darauf fallen. Denn wenn es darauf fällt, dann verliert dieses Dunkle sofort seine Kraft. Und lass es nicht so weit kommen, dass der Satan unmerklich Raum in deinem Herzen gewinnt. Gott sieht ohnehin hinein und dann kannst du es auch selbst offenbar machen. Das ist das Erste. Wir leben in der Nähe Gottes, Gott sieht uns und er weiß, was in uns abgeht. Das Zweite ist, was mich diese Geschichte sehr gelehrt hat, ist diese Ehrfurcht, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Zu fragen, wenn ich etwas tue, weswegen mache ich das eigentlich? Was treibt mich an? Ist es, dass ich Anerkennung dafür bekomme? Oder mache ich mir wirklich darüber Gedanken, wie Gott das sieht? Ehrfurcht vor Gott. Warum tue ich Dinge? Benutze ich meine Geschwister, um Anerkennung zu bekommen mit meiner Aktion? Oder ist es mir wichtig, was Gott denkt und dass er geehrt wird? Und das Dritte ist, der Geist Gottes ist der Gott, der Geist der Wahrheit. Und der Geist, der ermutigt uns dazu, wahrhaftig vor uns selbst und vor Gott zu leben. Wahrhaftig miteinander umzugehen. Das entspannt, das erhöht die Leben. Denn dort, wo wir wahrhaftig miteinander umgehen, dort fühlt sich der Geist Gottes wohl. Dort kann er seinen Segen und seine Kraft entfalten. Uns ermutigt der Text dazu, dass wir uns als Christen nichts vormachen voreinander. Wir müssen nicht mehr sein, als wir sind. Der Heilige Geist ist auch der Geist der Freiheit. Ja, uns ist es mir ein Anliegen, dass wir uns davor hüten, einander unter Druck zu setzen, egal worum es geht. Dass wir uns einander nicht die Freiheit nehmen, zum Leben, zum Atmen, vor Gott zu leben. Amen. Ein paar Augenblicke still und dann singen wir ein Lied.